Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen auf den Predigtext hören. Es sind die Verse 1 bis 9 vom ersten Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinen Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ab und zu lese ich Briefe Martin Luthers, die kann man so im Buch zusammengefasst lesen. Und da findet man Briefe an die verschiedensten Leute, die Luther an die verschiedensten Leute geschrieben hat. Und manchmal denke ich so, ja, das passt ganz gut in meine Situation und manchmal nicht. Manchmal denke ich, das gefällt mir, das nehme ich mir zu Herzen. Und manchmal merke ich, Luther hat da in irgendeine spezielle Situation hineingeschrieben, in die ich keinen Einblick habe und die für mich völlig belanglos ist. Und so lese ich und wähle ich, was von Interesse ist. Der erste Korintherbrief ist ein Brief des geistlichen Vaters Paulus an seine Gemeinde in Korinth zu den Problemen, die diese besondere Gemeinde damals hatte. Paulus hat ja auf der zweiten Missionsreise die Gemeinde in Korinth gegründet. Er blieb dann dort für über anderthalb Jahre, um sie im christlichen Glauben zu unterweisen. Und später auf einer weiteren Missionsreise kam er nach Ephesus. Dort blieb er auch einige Jahre. Und dort erreichten dann Nachrichten einen Brief aus Korinth. Und die Korinther berichteten ihn von einigen Problemen. Einige noch schwerwiegendere Probleme haben sie ihm verschwiegen, die sind aber mündlich zu Paulus durchgedrungen. Und seine Reaktion war, einen längeren Brief zu schreiben an die Gemeinde. Und das ist der Brief, den wir heute als ersten Korintherbrief in unserer Bibel haben. Es geht in dem Brief um sexuelle Unmoral, Habsucht, Ehrsucht, Götzendienst, um alle möglichen Probleme. Und Paulus arbeitet nicht einfach diese Probleme so Stück für Stück ab, sondern er macht, indem er diese Probleme behandelt, deutlich, worum es geht oder worum es gehen sollte. Die Korinther sind dazu berufen, Gott mit ihrem Leben zu verherrlichen. Ganz besonders geht es darum, Gott in ihren Beziehungen zu anderen Menschen zu verherrlichen. Das soll ihr wahrer Gottesdienst sein. Heute in dieser ersten Predigt über den Korintherbrief liegt mir vor allem eins am Herzen. Ich möchte, dass jeder von uns begreift, dass dieser Brief eben nicht nur ein alter Brief an eine alte Gemeinde ist und wir mal so sehen müssen, was jetzt auch davon für uns heute passen könnte. Es ist ein Brief an die bekannte evangelische Gemeinde Osnabrück. Gott gab auch uns diesen Brief, weil wir dazu berufen sind, Gott mit unserem Leben zu verherrlichen. Und so habe ich heute die Punkte benannt. Der Autor, Paulus und wir, die Korinther, die Empfänger und wir und Gottes Gnade für die Korinther und für uns. Kommen wir zum ersten Punkt. Der Autor, Paulus und wir. Vers 1, Paulus, berufen zum Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Sosthenes. Ihr wisst ja, Paulus war Zeltmacher von Beruf, aber auch ein studierter Theologe. Er hat bei Gamaliel unter anderem studiert und Gamaliel soll wohl der Enkel von dem sehr berühmten Rabbi Hillel gewesen sein. Also der hatte wirklich eine wunderbare Schule da genießen können. Paulus stand dann als Heidenapostel zwischen der jüdischen und heidnischen Welt. Er eignete sich für dieses Amt im Besonderen, weil er ja in Tarsus aufgewachsen und gelebt, aber auch in Jerusalem studiert und gelebt hatte. Er kannte beide Kulturen, ja, die jüdische Kultur, die hellenistische Kultur. Paulus war zusätzlich römischer Bürger. Er kannte sich in dieser Kultur aus. Wir merken, dass er zitiert in seinen Briefen auch manchmal Philosophen der damaligen Welt, die damals bekannt waren. Wir müssen uns das vorstellen, durch seine Reisen und durch seine Bildung kannte er das Römische Reich besser als viele andere. Ja, Paulus war sowas, wenn man heute sagen würde, das war sowas wie ein Weltbürger. Paulus arbeitete auch nicht alleine, er sah sich nicht dazu berufen, allein die Kirche zu leiten. Er war Mitglied eines Teams, ich denke, dass deshalb auch in diesem Brief ein Mitarbeiter gleich im Briefkopf erwähnt wird. Hier ist es jetzt Sosthenes. Was Paulus aber grundlegend prägte, das war, dass er ein Nachfolger und Apostel Jesu war. Er war ein Gesandter, ein besonderer Stellvertreter, ein bevollmächtigter Botschafter. Das steckt da drin. Ja, Apostel, was heißt das? Das kommt eigentlich aus dem Hebräischen. Der Hohe Rat hatte sogenannte Apostel. Im Hebräischen heißt das, das waren die Schalias. Und diese Schalias, diese Apostel, das waren nicht nur einfach Botschafter, die eine gewisse Botschaft überbracht hatten, sondern sie hatten wirklich die Bevollmächtigung. Sie standen mit derselben Autorität wie der da, der sie ausgesandt hatte. Paulus war so ein bevollmächtigter Botschafter. Und das nicht nach seinem Willen, weil er sich da gedacht hat, das mache ich, das gefällt mir, sondern eigentlich eher gegen seinen Willen, ja, wenn ihr euch an sein Berufungserlebnis bei Damaskus erinnert, gegen seinen Willen, nach Gottes Willen, durch Gottes Willen dazu berufen. Was bedeutet das für uns? Was Paulus uns in diesem Brief schreibt, hat Autorität für uns. Viele Dinge, die Paulus in diesem Brief schreibt, die Themen über die Gemeinde, über die Gnadengaben, über Sexualität, über den Heiligen Geist und so weiter, die mögen uns vielleicht gar nicht so gefallen, nicht passen, vielleicht zu heftig sein, unserer eigenen Meinung oder Überzeugung widersprechen. Was sagt man da, wenn das so ist? Gerade bei den Briefen des Paulus kommt das ja oft vor, dass sie nicht so dem entsprechen, was wir heute so denken. Zum Beispiel über Familie und Sexualität. Nun ja, Paulus war ja ein Kind seiner Zeit. Er war eben so und so geprägt, er schrieb in die damalige Situation auf der Grundlage der damaligen Kultur, der bekannten Sitten, der Erkenntnisse, die man hatte. Ja, und deshalb können wir jetzt nicht alles wirklich 1:1 übertragen für uns. Nun, es stimmt, Paulus hatte seine Prägung. Er war aber zuerst und vor allem ein bevollmächtigter Gesandter Jesu. Einer, der uns Jesu Worte vermittelt. Worte und Wahrheiten, die nicht nur in einer bestimmten Zeit, Stadt, Kultur, sondern für alle Zeit und für alle Mitglieder der Gemeinde Jesu Bedeutung und Autorität haben. Und liebe Geschwister, erinnern wir uns dann daran, wenn wir an diese schwierigen, herausfordernden Stellen dieses Briefes kommen. Und ich denke, die werden für jeden von uns kommen. Die werden kommen und die werden für jeden von uns heftig werden. Und erinnern wir uns dann daran, Jesus, dein Herr und Heiland, sagt dir Dinge in diesem Brief, die wichtig und segensreich und sehr, sehr gut für dich sind. Auch wenn sie vielleicht nicht zu deiner Meinung passen oder dir nicht gefallen beim ersten Hören. Kommen wir zum zweiten Punkt, zu den Empfängern. Ja, die Korinther waren das, die Korinther und wir. Vers 2, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Die Gemeinde in Korinth ist erstmal nur die Ortsgemeinde in Korinth, ja, die sich wahrscheinlich in der Stadt Korinth noch in vielen verschiedenen Hauskirchen getroffen hat. Aber zugleich sind sie die Gemeinde Gottes. Sie sind also nicht mit irgendeiner anderen Institution, Verein, Gruppierung aus der Stadt zu vergleichen. Ja, wir haben alle möglichen Vereine und dann gibt es eben auch die Gemeinde. Nein, sie gehören zur Gottes Kirche, zu seiner Gemeinde. Hier steht das griechische Wort Ekklesia. Das kommt aus dem Alten Testament. Gemeint ist die öffentliche Versammlung des Volkes Gottes. Die Versammlung des Volkes Gottes. Es sind also die, die Gott aus der Welt sammelt und die sich in seinem Namen versammeln. Es sind die, die Gott gehören und nicht der Welt. Darum schreibt Paulus weiter, die berufenen Heiligen. Es sind die, die Gott wirksam durch den Ruf des Evangeliums zum Glauben gerufen hat. Sie sind durch das Werk Jesu und durch ihre Glaubens- und Geistesverbindung mit ihm geheiligt. Geheiligt heißt also für Gott abgesondert. Ja? Sie sind von der Welt abgesondert für Gott. Sie gehören Gott. Sie gehören zu Christus. Auch wenn sie noch in Korinth leben und dort arbeiten und dort Steuern zahlen und dort zum Kegelverein gehen und sich im Heimatverein engagieren, sie gehören zu Gott. Ihre wahre Identität ist ihre Identität in Christus. Die Korinther sahen sich durchaus auch als Christen. Sie sahen, ja, das ist das Besondere an uns. Aber sie hatten gleich zwei Missverständnisse, zwei Fehleinschätzungen ihrer selbst. Das erste war, sie wollten als Christen leben, aber auch immer noch als Weltmenschen. Sie ließen sich also von der Welt um sich herum prägen. Sie dachten, die Welt und die Gemeinde miteinander vereinen, ja ein Stück weit harmonisieren zu können. Und das zweite war, gleichzeitig dachten sie, dass sie eine ganz besondere Gemeinde waren, mit ganz besonderes, herausragenden Zeichen ihrer geistlichen Reife und ihrer tiefen Erkenntnis. Ja, sie hatten besondere Geistesgaben. Gnadengaben in Hülle und Fülle. Ja, wir hören ja dann später Zungenrede, Prophetie, Heilungen. Sie kannten sich lehrmäßig aus und konnten darum ihre christliche Freiheit in vollen Zügen genießen, was wiederum dazu führte, dass sie meinten, in vielen Dingen wie die Welt leben zu können, denn sie stehen ja über den Dingen durch ihre Erkenntnis. Paulus sagt ihnen, ihr gehört nicht mehr zur Welt, ihr gehört Gott. Er hat euch berufen, geheiligt, erkauft. In Kapitel 3, Vers 9 sagt er, ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bau. Alles, was ihr seid, seid ihr durch Gottes Gnade. Und darum könnt ihr nicht mehr wie die Welt leben. Freut euch darüber, dass ihr Gott gehört und lebt entsprechend. Bei allen Segen und dem Reichtum der Gnadengaben und Erkenntnis, das sagt er ihnen als nächstes, ihr steht auch nicht über andere Christen, nicht über anderen Christen. Und er fügt deshalb hinzu, einzigartig hier in seinen Korintherbriefen, das macht er nirgendwo anders, in allen anderen Briefen schreibt er an die Römer, an die Galater, an die Epheser, Punkt. Und dann kommt halt der Inhalt des Briefes, bei den Korinthern jeweils fügt er etwas hinzu. Ja, an die Gemeinde Gottes, an die Heiligen in Korinth, an die Geheiligten in Christus, an die Berufenen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort bei ihnen und bei uns. Was euch gilt in Korinth und den Stand, den ihr habt, das ist so auch bei allen anderen, die an Christus glauben, überall auf der Welt, auch hier bei uns in Osnabrück. Auch wir sind die Gemeinde Gottes. Die Gemeinde Gottes in Osnabrück. Die berufenen Heiligen, die geheiligt sind in Christus. Auch wir sind durch Jesu stellvertretenden Opfertod aus der Welt abgesondert für Gott. Wir stehen in seinem Dienst. Wir gehören zu seinem Volk. Christ sein, Glied der Gemeinde zu sein, das ist deine und meine Identität. Egal, was du sonst noch bist im Leben. Das ist deine Identität. Du gehörst Gott. Und auch wir haben keinen höheren Stand als andere Christen an anderen Orten, weil wir vielleicht eine bessere Dogmatik haben, weil wir die Bibel besser verstehen, weil wir uns für besonders geistreich halten. Es ist gut, seine Gemeinde zu lieben, seine Ortsgemeinde und auch hinter ihr zu stehen, überzeugt zu sein und gute Bekenntnisse zu haben und eine gute Theologie zu haben. Aber hüten wir uns vor geistlichen Dünkel, vor Überhebung, vor Hochmut. Ich war mal dabei, so ein bisschen sowas wie ein Ordner, ein bisschen aufgepasst, dass nichts eskaliert, und zwar bei einem Vortrag von Professor Werner Gitz in Hannover. Und da hat die Antifa Stimmung gemacht, weil der vertritt ja Lehren, das geht überhaupt nicht. Und da kam ich ins Gespräch mit allerlei jungen Antifa-Leuten. Und ich habe gemerkt, die haben einfach keinen Schimmer, keine Ahnung. Die kommen hierher, Parole irgendwas hin und jetzt Stunk machen, und ich habe sie ins Gespräch verwickelt und habe richtig gemerkt, ich kann die sonst wohin leiten. Alles, was die mir versuchen zu sagen, kann ich sofort entgegnen und denen offenbar machen, wie wenig die überhaupt wissen und wie das alles nicht stimmt. Aber wisst ihr, ich habe nicht jetzt geguckt, wie kann ich ihn überzeugen. Mir ist es nicht um mein Gegenüber gegangen, so dass ich, vielleicht kann ich ihn überwinden oder etwas von Christus weitergeben, sondern ich habe es einfach nur genossen. Da kommen diese Antifa-Leute und ich mit meiner Erkenntnis. Die prallen einfach an mir ab. Ja? Obwohl ich sage, Homosexualität ist Sünde. Kann ich denen sagen, und trotzdem haben sie keine Chance, was gegen mich zu sagen. Genau davor müssen wir uns hüten. Überhebung, ja, Hochmut, geistlicher Hochmut. Der bevollmächtigte Gesandte, Jesu, verkündet der Gemeinde Jesu, Jesu Wort und Willen in diesem Brief. Stellen wir uns demütig drunter und freuen wir uns darüber. Denn bei allen schwierigen Themen, die hier zur Sprache kommen werden, dieser Brief enthält für uns, Vers 3, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist etwas, wo wir wahrscheinlich immer drüber lesen, ganz schnell. Ja? Wir lesen die Bibel und dann lesen wir schnell den Anfang. Gnade und Friede. Übrigens, ich habe es heute auch am Anfang der Predigt gesagt. Ja, ja, gut, das sind wir gewohnt. Und jetzt, was kommt jetzt? Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Dieser Brief enthält für uns Gnade und Friede von Gott und unserem Herrn Jesus Christus. Gnade, die uns errettet und im Glauben erhält. Friede, der uns ruhig macht in Gott, der uns Zufriedenheit und Freude schenkt. Alles das, nachdem unsere Seele dürstet, die ganze Woche über. Das will uns Gott in diesem Brief geben. Dieser Brief enthält einen geistlichen Reichtum für uns. Und damit komme ich zum dritten Punkt, die Gnade Gottes für die Korinther und für uns. Und ist das nicht genial, wie dieser Brief beginnt? Paulus hört von allen möglichen Problemen, wirklich ganz gruselige Sachen teilweise, die in Korinth stattgefunden haben, nachdem er gegangen ist. Ihr kriegt einen Brief, dann kommen noch mündlich Leute zu ihm und sagen, so ist noch schlimmer. Wie würden wir reagieren? Wenn wir hören, die machen da sonst was. Obwohl ich es doch alles ihnen erklärt habe. Wir würden sagen, Leute, ich glaube, ich muss mit euch mal ein ernstes Wort reden. Was geht hier denn ab? Wir würden uns aufregen, wir würden sofort, jetzt müssen wir mal Klartext reden. Wie beginnt Paulus seinen Brief? Mit einem Dankgebet. Über die Korinther. Paulus muss mit einem Dankgebet beginnen. Was für ein liebevoller, herzlicher Umgang. Ich denke, davon können wir schon so viel lernen. Im Umgang miteinander. Wo wir uns natürlich oft beschweren oder verletzt werden oder sagen, das geht doch so nicht. Paulus beginnt mit einem Dankgebet. Er schaut erstmal, wie sie in Gottes Augen dastehen, wie Gott sie beschenkt hat. Und er kann da erstmal nur danken. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Und er erwähnt dann Gnadengaben des Wortes, damit meint er Sprachen und Erkenntnis. Es war ein Grund zu danken. Gut, was er nicht erwähnt, hier in dem Dankgebiet am Anfang, im Gegensatz zu anderen Briefen, die er schreibt, ist die Liebe. Sonst dankt er auch immer den anderen Gemeinden für die Liebe, die sie untereinander haben. Das macht er hier nicht. Das ist interessant. Später wird er eben genau diese Liebe über Sprache und Erkenntnis setzen. Und im letzten Kapitel nochmal betonen, ganz am Ende, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ihre Erkenntnis war gut, aber ihre Liebe und ihr Dienst sollte dieser Erkenntnis entsprechen. Und dann ist interessant, alle Stichworte und Themen, die Paulus in diesem Dankgebet einfügt, werden später die Inhalte des Briefes bestimmen. Es wird sehr viel um Gnadengaben gehen. Es geht um das Wort Gottes, das Wort der Verkündigung, um Prophetie, um gesunde Lehre, natürlich auch um Erkenntnis. Ebenso erwähnt Paulus über den ganzen Brief hinweg den Tag des Herrn, an den wir da Rechenschaft geben muss, den Tag des Gerichts. Und schließlich geht es um die Gemeinschaft, die wir in Christus haben. Paulus redet viel zum Thema Einheit in Christus. Ja, viele Glieder, ein Leib und diese ganzen Sachen. Wenn man diesen Brief mal komplett durchgelesen hat, dann fragt man sich, warum Paulus für diese Dinge dankt, hier am Anfang, wo es doch so viele Probleme gerade bezüglich dieser Themen gab. Es klingt ein bisschen so, als ob Paulus die Korinther für Dinge 5 Verse lang lobt, über die er dann sie 16 Kapitel lang kritisieren muss. Und dann denken wir uns, ja, wahrscheinlich Taktik. Die Kritik wäre jetzt doch zu hart. Da muss ich ein klein wenig vorher noch so, ne? Ein kleines Lob geben. Aber wisst ihr, so ist es nicht. Das wäre falsch verstanden. Die Probleme der Korinther lagen nicht in ihren Gaben, sondern in ihrer Einstellung dazu, in ihrem Umgang damit. Die Gaben kamen von Gott, aus seiner Gnade, und darum dankt Paulus wirklich von ganzem Herzen am Anfang dieses Briefes Gott dafür. Der Fokus des Dankes, der liegt auf dem, was Gott in seiner Gnade unter den Korinthern durch und in Christus getan hat. Schaut mal, das Wort Christus kommt in den ersten 9 Versen 9-mal vor. In den 6 Versen dieses Dankgebets wird er 5-mal erwähnt und 2-mal wird durch ein Pronomen Bezug auf ihn genommen. Vers 4, Gottes Gnade haben sie empfangen in Christus. Vers 5, Jesus hat sie reich gemacht in Wort und Erkenntnis. Vers 6, das geschah durch die Predigt von Christus. Vers 7, durch den geistlichen Reichtum sind sie bereit für die Wiederkunft Christi. Vers 8, Jesus wird sie bis dahin im Glauben bewahren. Vers 9, sie sind berufen zur Gemeinschaft des Christus. Ohne Christus hätten sie nichts. Ohne ihn wären sie bettelarm, verloren, unfähig, einen Schritt im Glauben zu gehen, einen Tag, eine Stunde, eine Minute im Glauben durchzuhalten. Alles, was sie sind sie aus Gottes Gnade. Lasst uns jetzt mal noch am Ende dieses Gebet Vers für Vers durchgehen. Gott hat sie begnadet, dann lesen wir Vers 5, dass sie durch ihn in allen Stücken reich gemacht sind, in allem Wort und aller Erkenntnis. Sie sind reich. Gott hat ihnen nicht nur ein wenig gegeben, so, oh, die Korinther, ein ganz bunter, wilder Haufen. Fangen wir erst mal am Kleinen an. Gott hat sie reich gemacht. Und dann steht da eben, im Wort sind sie reich, da steht das griechische Wort Logos. Es bezieht sich allgemein auf die Gabe der Sprache. Paulus wird dann später eben die Zungensprache und die Prophetie ansprechen. Und dann sind sie reich in der Erkenntnis. Das heißt, sie haben tiefe Einsicht in Gottes Geheimnisse, in seine Macht, in seine Autorität. Sie haben eine gute Theologie, eine gesunde Lehre, würden wir sagen. Ja, wahrscheinlich eine gute Systematik. Sprachen und Erkenntnis, das sind Gaben Gottes. Aber wenn sie ohne Liebe verwendet werden, wenn sie missbraucht werden, können sie spalterisch wirken. Das ist ähnlich wie mit materiellen Segnungen. Auch materielle Segnungen sind gut und in Liebe verwendet wirken sie Segen, doch sie können auch missbraucht werden. Und das bewirkt dann Neid, Missgunst, Gier, Armut, Streit und so weiter. Wisst ihr, gute Theologie, gesunde Lehre, ist wozu da? Wozu dient sie? Was ist das Gute daran? Sie sollte bewirken, dass Christen im Glauben auferbaut werden. Dass sie in der Liebe zueinander wachsen. Leider ist es so, dass gute Theologie, gute Systematik, gesunde Lehre oft dazu verwendet wird, um spalterisch zu wirken. Ja, das ist richtig und das ist falsch und damit seid ihr auch falsch. Gerade Gemeinden, die sehr großen Wert auf Theologie legen. Ich finde, das ist wichtig. Jede Gemeinde sollte großen Wert auf Theologie legen. Haben in dem Bereich der Liebe zu kämpfen. Aber dennoch, Paulus ist von Herzen dankbar über die Gaben, über den Reichtum der Korinther. Ja, ich muss euch noch sehr viel ermahnen bezüglich dieser Dinge. Aber ihr habt Grund, diese Gaben zu rühmen. Denn sie sind von Gott und sie bedeuten großen Reichtum für euch. Und auf welchem Weg, darauf geht Paulus jetzt als nächstes ein, auf welchem Weg hat Gott diesen Reichtum seiner Gnade ausgeteilt? Wir lesen Vers 6, denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden. Durch die Predigt von Christus, die sie gehört und geglaubt haben. Also Paulus hat da nicht irgendwelche Kurse gegeben, so Training in Gaben oder irgendwas Besonderes. Es war die schlichte Predigt des Christus. Was schreibt Paulus in Kapitel 1, Vers 23? Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der, Vers 30, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Oder Kapitel 2, Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Als ich in Schwachheit und viel Furcht und Zittern bei euch war, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Ist es nicht genial? Gott will uns durch die Predigt von Christus auferbauen, reich machen. Und dann sagt er, wohin führt das? Vers 7, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und erwartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Paulus gratuliert hier den Korinthern nicht, dass sie geistlich reich und vollkommen sind. Darum geht es hier nicht. So, bei euch ist es alles schon so gut, Christus könnte direkt wiederkommen. Das meint er nicht. Sie sind reich an Gottes Gaben. Es mangelt ihnen in diesem Bereich an nichts. Es ist kaum noch zu toppen, außer natürlich dann, wenn Christus wiederkommt. Übrigens werden dann auch diese Gaben spätestens dann aufhören. Später im Brief wird Paulus ihnen erklären, dass die Gaben nicht dazu da sind, dass sie sich ihrer rühmen, dass sie sich über andere erheben, sondern eben, dass sie zum Aufbau der Gemeinde und zur Liebesgemeinschaft untereinander dienen sollen. Das ist kein Weg, dass wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, gar nicht gebrauchen, weil wir sagen, oh, die können auch missbraucht werden. Gnadengaben zu haben bedeutet nicht, dass man vollkommen ist. Sie sind kein Zeichen für geistliche Reife und Glaubensstärke, dass ich mich erheben könnte, sondern sie sollen eben das Wachstum im Glauben und der Liebe unterstützen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, wir wollen mit der Jugendgruppe im Sommer ins slowakische Paradies fahren und dort gehen wir wandern. Das sind tolle Felsen, tolle Berge, da muss man richtig an Leitern und Stricken hochklettern, also es ist richtig anspruchsvoll. Und wisst ihr was, da braucht man eine gute Ausrüstung. Aber selbst wenn Reinhold Messner mich persönlich ausrüsten würde und mir den Wanderstock in die Hand legen würde, wäre ich durch diese super top Ausrüstung noch nicht oben auf dem Berg. Die Ausrüstung dient dazu, den Weg zu schaffen und hochzukommen. Die Gaben, die du hast, sind etwas Wunderbares, etwas, wofür du dankbar sein kannst. Aber sie bedeuten Verantwortung für dich. Sie sind Werkzeuge zum Aufbau der Gemeinde Gottes zur Ehre Gottes. Wenn Christus wiederkommen wird, dann werden wir ihn Rechenschaft ablegen müssen. Und dann wird es nicht darum gehen, welche Gaben wir ihm vorzeigen können, sondern was wir damit getan haben. Kapitel 4, Vers 2 schreibt Paulus dann, im Übrigen wird von einem Haushalter nur verlangt, dass er treu erfunden wird. Und dann Vers 5, Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Wir warten auf die Rückkehr Jesu. Unser Warten soll erfüllt sein von unserem Dienst, in dem wir die Dinge, die Gott uns gegeben hat, gebrauchen sollen. Aber es ist so, unser Warten ist auch erfüllt von unserem Versagen. Und deshalb, Gott sei Dank, endet dieses Dankgebet hier nicht. Wir könnten ja sagen, wir sind jetzt bei der Wiederkunft Christi. Amen. Nein, er sagt, Vers 8, der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseren Herrn, unseres Herrn. Bei den Korinthern gab es viele Probleme. Aber am Ende wird nicht ihr altes, sündhaftes Wesen, was eben zum Beispiel durch den Missbrauch der Gaben, durch Streit und Lieblosigkeit in der Gemeinde offenbar wurde, es wird nicht ihr altes, sündiges Wesen über ihren Glaubensweg und Kampf über ihr Heil entscheiden. Es wird nicht die Oberhand gewinnen. Gott wird sie bewahren. Das Werk, was Gott in ihnen begonnen hat, wird er vollenden. Am Tag des Gerichts werden sie untadelig sein. Warum? Nicht, weil sie perfekt gelebt haben, sondern weil Gott sie in der Gemeinschaft in Christus bewahrt. Unsere christliche Existenz hängt vollständig von Gottes Treue ab und nicht von unseren individuellen Begabungen und Leistungen. Auch wir hier sind eine Versammlung von begnadeten Sündern. Und Gott verheißt uns, festzumachen und zu bewahren in Christus. Ein Tourist kaufte mal eine tolle Bernsteinkette in Paris, hat er günstig erworben. Und dann im Zoll in New York musste er ziemlich viel Geld Zoll zahlen. Und da ist er ein bisschen misstrauisch geworden und hat sich gewundert, was ist hier los, und ging zum Juwelier und hat ihm die Kette gezeigt. Und der Juwelier hat ihm $25.000 geboten. Und dann ist er noch zu einem anderen Juwelier gegangen und er hat ihm $35.000 geboten. Und hat er gefragt, ja, was macht diese Bernsteinkette, gut, das ist schön, aber was macht sie so wertvoll? Und der Juwelier nimmt das Vergrößerungsglas und zeigt ihm, da war eine Inschrift drin. Und da stand drin, für Josephine von Napoleon Bonaparte. Das, was diese Kette wertvoll machte, war die Inschrift, war der Name Napoleon Bonaparte. In uns selbst sind wir nichts. Und wir können nichts tun. Es ist die Verbindung mit Christus, die uns wertvoll macht. Spurgeon hat gesagt, deine Verbindung mit Golgatha ist das Wunderbarste und Kostbarste an dir. Gott wird uns in dieser Verbindung bewahren. Und wie wird er das machen? Paulus sagt, Vers 8, er wird sie festmachen. Und das ist dasselbe Wort wie in Vers 6, wo steht, die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden und festmachen. Dasselbe Wort. Das heißt, wenn die Predigt von Christus in der Gemeinde kräftig ist, dann wird die Gemeinde kräftig, dann wird sie fest werden in Christus. Die Predigt des Evangeliums von Christus wird uns im Glauben bewahren, in der Gemeinschaft mit Jesus erhalten. Und das bedeutet nicht, dass wir jetzt, sagen wir mal, die Erklärung des Evangeliums so als Endlosschleife uns in den CD-Player reinlegen und uns immer wieder anhören und dann klappt das so als Ritual. Sondern es muss so sein, wie Paulus das im ersten Korintherbrief macht. Er zeigt auf, wie alle Bereiche des Lebens mit dem Evangelium verbunden sind. Wie das, dass wir zu Christus gehören, unsere Identität ist und alles andere bestimmt. dass Christus für unsere Schuld am Kreuz stellvertretend gestorben ist, dass er sich für uns aus Liebe hingegeben hat, dass er sich erniedrigt hat, dass er auferstanden ist, dass er uns seinen Geist gibt, dass er uns führt und leitet. Das ist entscheidend für jeden Bereich in unserem Leben. Das ist dann auch die Hilfe für die Probleme in allen Bereichen unseres Lebens. Und darum brauchen wir die Predigt von Christus in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unseren Beziehungen. Sie wird Gemeinschaft mit Christus und auch Einmütigkeit unter uns bewirken. Dieses Gebet des Paulus hier am Anfang dieses Briefes, es ist ein Zeugnis der Liebe von Paulus zu den Korinthern. Aber noch viel mehr ist es ein Zeugnis über Gottes große Liebe zu seiner Gemeinde, auch zu Gemeinden mit Problemen, auch zu der Gemeinde hier in Osnabrück. Lasst uns ihm dafür danken. Es ist ein alter Brief zu längst vergangenen Problemen einer Gemeinde aus einer längst vergangenen Zeit. Aber auf der Grundlage der Wahrheiten dieses Gebets kann ich zu euch zu Beginn dieser Predigtreihe mit ganzer Zuversicht sagen, die Gnade und der Friede Gottes, unseres Herrn und unseres Vaters und unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und jetzt wollen wir dazu ein Lied als Antwort singen. Und zwar das Lied 152, Jesu, der du bist alleine.